Heute zu Gast der Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Urs Care GmbH, Ronny Thiers.
Und mit diesem Abschluss habe ich die Firma gewechselt und konnte Eindrücke gewinnen, so in der internationalen Konzernstruktur, auch im Außendienstvertrieb. Ich habe dann für ein australisches Unternehmen gearbeitet, Firma Ansel Medical. Die haben sich mit dem ganzen Thema medizinische Handschuhe beschäftigt, habe dort Kliniken ab 500 Betten aufwärts betreut und hatte dort die Möglichkeit, sehr viele verschiedenartige OPs kennenzulernen, weil die Produkte, die wir dort verkauft haben, konnte ich nur direkt im OP platzieren und verkaufen. Das heißt, ich habe mich früh mit eingeschleust, stand mit am Tisch und konnte sozusagen die Produkttestungen und den Verkauf darüber direkt mit begleiten.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Und wieder zeigt sich auch in dieser Folge: Aus Gera kommen außergewöhnliche Unternehmer und Unternehmerinnen, die man so nicht auf dem Schirm hat. Mit Ronny Thiers spreche ich darüber, wie er 2018 mit seinem Partner Thomas Neitemeier aus Leipzig die Urs Care GmbH übernommen hat. Damals mit 3 Mitarbeitern und bis heute zu einem der größten Wundheilunternehmen in Deutschland mit, Achtung, aktuell 170 Teammitgliedern aufgebaut hat. Wir tauchen ein in seinen Weg vom WEMA-Mitarbeiter hin zur Selbstständigkeit, betrachten moderne Ansätze in der Wundversorgung und seinen ganz persönlichen Führungsstil. Ein zentrales Thema im Podcast: die Digitalisierung in der Pflegebranche, vom smarter Wunddokumentation, dem E-Rezept bis hin zur Prozessoptimierung im Alltag. Ronny gibt spannende Einblicke in die tägliche Arbeit mit Patienten, verrät, warum Empathie der Schlüssel zum Erfolg ist und wie man ein motiviertes Team aufbaut. Ein inspirierender Talk über Verantwortung, Innovation und echte Menschlichkeit im Gesundheitswesen. Und ganz nebenbei, Ronnys Papa ist in Gera kein Unbekannter. Wir alle kennen Hans Thiers, unseren Kriminalrat AD, auch hier schon im Gera Stadtgeflüster zu Gast. Aber jetzt geht's los. Spannende Einblicke. Auf geht's. Bevor es gleich losgeht, noch ein kleiner Tipp für alle mit zu viel Zeug und zu wenig Platz. Lagerbox Gera, da findet selbst dein Weihnachtsbaum von 2003 endlich ein Zuhause. Sicher, günstig und jederzeit zugänglich. Einfach anrufen unter 0171 625 0014. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Mein lieber Ronny, schön, dass du heute hier bist.
Ich habe zu danken, Mike. Danke für die Einladung.
Was ja, ich sag jetzt mal, wirklich klar ist, also bevor du jetzt mal von dir erzählst, du hast ja einen sehr berühmten Papa, ne, der im Übrigen auch schon hier bei uns im Podcast war. Erzähl mal kurz.
Ja, der schon bei euch war. Mein Papa ist Hans Thiers, Kriminalrat AD.
Genau, und also der in Gera sozusagen die Touren macht und hier sämtliche Morddelikte nochmal allen aufzeigt. Also da ist ja viel Gänsehaut dabei.
Das stimmt.
Beste Grüße an deinen Papa. Aber es geht ja heute um dich. Erzähl mal ein bisschen, bist du Urgerscher? Momentan bist du ja in Leipzig, bist du Urgerer? Bist du hier geboren? Was hast du gelernt? Erzähl mal ein bisschen.
Jetzt wohne ich in Leipzig. Ich bin Urgerer, in Gera 1972 geboren, bin jetzt 53, habe meine Kindheit, meine Jugend, die Wendezeit, Nachwendezeit und auch meinen gesamten beruflichen Weg in Gera verbracht bis vor 3 Jahren.
Was war deine Hut? Wo war die?
Das war natürlich Gera Lusan.
Ja.
Und ja, war eine wundervolle Zeit.
Und was hast du gelernt?
Ich habe gelernt zu DDR-Zeiten Instandhaltungsmechaniker für CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen in der WEMA-Union in Gera.
Die es ja jetzt nicht mehr gibt, ne? Dann wurde die nach der Wende aufgelöst. Richtig. Was hast du dann gemacht?
Ja, ich war nach der Wende sofort damit konfrontiert. Wir waren genau 90 fertig mit unserer Lehre. Mhm. Und wir sind damals in dieser gesamten Wildwest-Aufbruchstimmung mit 4 Jungs mit einem alten Skoda in die alten Länder zum Arbeiten gefahren.
Damals als Werkzeug?
Als Instandhaltungsmechaniker, Schlosser, absolut.
Seid ihr sozusagen von Personaldienstleistungen verliehen worden?
Genau.
Und dann wurden die Ossis sozusagen in den Westen verbracht, oder?
Ja, ja, aber auch eine spannende Zeit. In dem Alter machst du dir wenig Gedanken. Das war so eine Aufbruchstimmung und uns war wichtig, dass wir überhaupt einen Job haben. Und eben die Zeit war auch irgendwie besonders.
Und wie lange ging das dann? Was war dann die nächste Station?
Die nächste Station war, dass ich in einem Dentallabor für Kieferorthopädie, was von einer Unternehmensgruppe aus den alten Ländern hier aus der Poliklinik Gera herausgekauft worden ist, als Laborhilfskraft begonnen habe. Das heißt, ich war Kurierfahrer und habe diese Abdrücke, die ein Zahnarzt nimmt aus dem Mund, da Gipsmodelle hergestellt. Das war auch eine sehr interessante Zeit.
Aber war hergestellt und dann hast du noch weggefahren, oder was?
Dann habe ich es auch noch weggefahren. Also ganz, ganz klassische Hilfskraftarbeiten, das muss man auch so ausdrücken.
Aber du hast beim Patienten die Zähne abgenommen? Nee.
Nein, das...
Du hast es nur ausgegossen mit Gips?
Ausgegossen und sozusagen in die Praxis wieder zurückgebracht.
Wieder zurückgebracht. Mhm. Und das waren so deine ersten, sagen wir mal, Berührungspunkte zur Medizin?
Ersten Berührungspunkte zur Medizin. Ich habe damals meinen Zivildienst auch gemacht, auch in der ambulanten Pflege und bin nach meinem Zivildienst für dieses Dentallabor für Kieferorthopädie mit 24 in den Außendienst gegangen.
Du hast ja mittlerweile jetzt wie viel Mitarbeiter? Nur die Zahl.
170.
170. Das heißt also, jetzt kommen wir vom Kurierfahrer, der also Zahnabdrücke,
Gipsmodelle
von A nach B fährt.
Richtig.
Und heute 170 Mitarbeiter hat. Also den Weg, den musst du mir jetzt nochmal kurz beschreiben, wie das funktioniert.
Es war ein ganz glücklicher Umstand. Man braucht ja im Leben auch immer ein bisschen Glück und eine Chance, die einem auch Menschen geben. Ja, und in diesem Dentallabor hatte ich den glücklichen Umstand, dass ich eben sehr jung in den Außendienst gehen konnte. War im Prinzip auch inspiriert von meinem Papa, wenn ich das sagen darf, weil mein Papa nach der Wende, ich glaube, Thüringens größte Außendienst-Bausparstruktur aufgebaut hat. Und das war auch eine Inspiration für mich tatsächlich, in den Außendienst gehen zu wollen. Und das waren die ersten Schritte tatsächlich im Verkauf mit Menschen, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Persönlichkeitsstrukturen.
Was hast du denn da verkauft oder was waren das?
Ich habe kein klassisches Produkt verkauft, sondern eine Dienstleistung. Das heißt, ich musste Zahnärzte überzeugen, sich für das Fachgebiet Kieferorthopädie zu überzeugen und über diesen Weg sozusagen Kunden für dieses Labor zu gewinnen.
Ah, okay, so rum. Mhm. Und das scheinst du ganz gut gemacht zu haben, oder?
Das waren so die ersten Schritte und ich habe dann nebenbei meinen Handelsfachwirt gemacht hier an der IHK in Gera, weil klar war, dass dieser Berufsabschluss zu DDR-Zeiten natürlich in der neuen Zeit ganz einfach ja nicht mehr zeitgemäß ist und ich was anderes machen wollte, auch im kaufmännischen Bereich. Und mit diesem Abschluss habe ich die Firma gewechselt und konnte Eindrücke gewinnen, so in der internationalen Konzernstruktur, auch im Außendienstvertrieb. Ich habe dann für ein australisches Unternehmen gearbeitet, Firma Ansel Medical. Die haben sich mit dem ganzen Thema medizinische Handschuhe beschäftigt, habe dort Kliniken ab 500 Betten aufwärts betreut und hatte dort die Möglichkeit, sehr viele verschiedenartige OPs kennenzulernen, weil die Produkte, die wir dort verkauft haben, konnte ich nur direkt im OP platzieren und verkaufen. Das heißt, ich habe mich früh mit eingeschleust, stand mit am Tisch und konnte sozusagen die Produkttestungen und den Verkauf darüber direkt mit begleiten. Auch eine sehr interessante, spannende Zeit gewesen.
Handschuhe. Das heißt, du hast den Vertrieb von Handschuhen.
Genau, richtig. Medizinische Handschuhe. Ein wichtiger, ich sag mal.
Ja, ist eigentlich so einfach, wie es klingt, aber ist wahrscheinlich doch, steckt da viel, viel mehr dahinter, ne?
Da steckt sehr viel mehr dahinter. Das ist ja wirklich das Arbeitsmittel schlechthin für einen Operateur. Und da sind sehr, sehr viele Details ganz einfach zu beachten.
Wie ging dann deine Reise weiter?
Meine Reise ging dann weiter, dass ich dann tatsächlich das Thema moderne Wundversorgung kennenlernen durfte. Ich habe dann den nächsten beruflichen Schritt gemacht und bin zu der Firma Smith and Nephew, britisch-amerikanisches Unternehmen. Und
haben die da wie muss ich mir das vorstellen, dass du dann jetzt sozusagen vom Handschuh in die Wundversorgung kommst, ruft dann Headhunter an, der dann sagt, Mensch, ich habe gehört, Herr Thiers, Sie sind zwar relativ gut beieinander, wir würden Ihnen da ein Angebot machen und... Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau so war es, wie du das beschreibst.
Ah, okay.
Tatsächlich bin ich da vermittelt worden von einem Headhunter, dem ich heute noch einen exzellenten Kontakt lege, der Joachim Kerger. Und der hat mich tatsächlich vermittelt.
Abgeworben
und vermittelt, richtig.
So, und dann warst du in der Wundversorgung auch wieder im Vertrieb?
Auch wieder im Vertrieb. Diesmal nicht im direkten Verkauf. Ich hatte so meine erste, oder ich durfte in den letzten Zügen bei Ansel Medical auch das Thema Personalverantwortung kennenlernen. Das heißt, ich habe die letzten anderthalb Jahre als Verkaufsleiter Süddeutschland, Schweiz, Österreich gearbeitet, mit einer eigenen Struktur, Da war ich, ich sag mal so, um die 30, also auch noch sehr jung für Personalverantwortung, ohne Ausbildung, ohne, dass man wirklich die Tiefe der Fachlichkeit der Personalführung wirklich irgendwie kannte. Man hat da sehr viel aus dem Bauch heraus gemacht, sehr viel intuitiv.
Ja, wir lernen ja Personalführung nicht. Es ist ja, gibt ja kein Fach.
Ja, ich habe mich, zu dem Zeitpunkt immer erinnert, wo hatte ich meinen größten Leistungsoutput, wo habe ich mich am wohlsten gefühlt? Und das war immer dann, wenn ich so sein konnte, wie ich bin, in meiner Persönlichkeit. Und idealerweise einen Vorgesetzten hatte, der kein Vorgesetzter war, sondern ein Mentor und der einen begleitet hat mit Vertrauen.
Und du hattest dann das Anstellungsverhältnis im Vertrieb zum Thema Wundversorgung, hast links und rechts geschaut, was da alles geht. Personalführung.
Richtig.
Auch in diesem Produktpalette hast du dir gute Expertise aufgebaut. Wie viele Jahre hast du das gemacht?
Also in der Wundversorgung bin ich.
Also mit 30 bist du eingestiegen?
Ungefähr, ja. Mit Anfang 30 bin ich eingestiegen. Ich war insgesamt, ich glaube, 6 Jahre bei der Firma Smith & Nephew. Ich habe dann innerhalb der Branche nochmal die Firma gewechselt, bei der Firma Mölnicke in gleicher Funktion und Region. Auch sehr spannend, weil man sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen
hat. Auch wieder mit Headhunter? Oder?
Auch wieder mit Headhunter. Auch der gleiche Headhunter. Also insofern spannend, weil man unterschiedliche Unternehmenskulturen kennengelernt hat. Und habe zum Schluss noch 1,5 Jahre bei der Firma Convatec Wunde Deutschland geleitet und habe mich aber dort nicht so richtig in der Position wie auch mit der Unternehmenskultur gefunden.
Und war das der ausschlaggebende Punkt für die zukünftige Selbstständigkeit? Oder gab es da noch mehrere, Ereignisse, wo du sagst, irgendwie fühle ich, dass ich selber was machen muss?
Ich glaube, der ganze berufliche Weg hat irgendwo unweigerlich dahin geführt und hat natürlich auch was mit meinem Partner in der Firma ganz einfach zu tun. Thomas Neidemeier.
Dein jetziger Partner.
Mein jetziger Partner. Und weil wir uns über die vielen Jahre ja kennengelernt haben durch meine Position.
Was macht der?
Thomas ist Apotheker, hat insgesamt 4 Apotheken in Leipzig, hat damals schon die Urscare gehabt mit 3 Mitarbeitern. Die Firma hat also schon existiert, war, ich möchte das mal so beschreiben, in einem dormösen Schlaf, aus dem wir die Firma geweckt haben.
Also dein Partner war Apotheker und hat aber Wundversorgung. Ambulant oder?
Ja, genau.
Also das heißt, der hatte schon 3, wie sagt man eigentlich, sind das Krankenschwestern oder sind das Wundschwestern?
Ja, also es stimmt alles. Ne? Also das Berufsbild ist so beschrieben, dass du sowieso brauchst den Abschluss als Gesundheitskrankenpfleger und Wundmanager oder Wundexperte ist eine Zusatzausbildung, die gemacht wird. Es gibt auch den Wundtherapeuten, das ist nochmal eine Ausbildung, die auf den Wundmanager oder Wundexperten aufsetzt und das ist ein ganz richtiges, klassisches Berufsbild.
So, dann jetzt hatte er 3 Leute und dadurch hattest du zu ihm Kontakt, weil du ja im Vertrieb warst.
Genau.
Und dann seid ihr irgendwann mal Kaffee trinken gegangen und er hat gesagt, warum wollen wir da nicht was gemeinsam machen oder wie war's?
Ja, ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Das ist so eine Männerfreundschaft draus entstanden. Und Thomas kam schon mal 2014 auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Ronny, wir müssen doch irgendwas zusammen machen. Also wir beide, so unsere Kompetenzen gebündelt, das kann nur gut werden. Ich habe mich damals nicht getraut, 2014. Und wir haben uns im Oktober 2018 tatsächlich ein Wochenende in Leipzig eingeschlossen und haben uns überlegt, was können wir zusammen machen? Und da gab es die kleine Urscare mit 3 Mitarbeitern. Irgendwie war dann natürlich klar, dass unsere Expertise dort wunderbar zusammenpasst und haben gesagt, wir machen das. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und bin als Gesellschafter mit in die Urscare eingestiegen. Und auch du, Mike, muss ich sagen, hast auch einen Anteil dran. Ich kann mich erinnern, dass wir uns in dieser Findungs- und Entscheidungsphase dazu unterhalten haben. Das waren so alles wichtige Aspekte und Gespräche, die mich dann zu der Entscheidung
bringen. War das schwierig dann für dich so aus? War da vorher so eine Angst da? Was passiert, wenn das schief geht? Oder hast du gesagt, ich stürze mich jetzt rein in dieses Abenteuer?
Beides war's. Wenn ich das aus heutiger
Weil es hören ja auch viele zu, die jetzt auch für sich sagen, ich will mich selbstständig machen, aber ich bin mir nicht so sicher, dies und jenes. Weißt du, dass du da nochmal reinfühlst, wie das damals war?
Also ich hatte natürlich schon, es ist ja eine Blackbox, in der du springst am Ende des Tages in eine Blackbox. Du hast deine Erfahrung, du hast deine Vision, wo du hin willst, aber es bleibt eine Blackbox. Ja, aus heutiger Sicht, nach 7 Jahren kann ich sagen, ich habe alles erlebt oder wir haben alles erlebt, was man erleben kann. Ja, an positiven Themen, an Niederschlägen, an negativen Themen, Aber auch da ist es ja immer die Frage, wie geht man selber damit um?
Mhm.
Und meine Erfahrung ist, man muss die Dinge einfach anpacken und wegarbeiten. Und das immer mit positiver Energie. Und dann geht das auch wirklich ganz einfach weiter. Und ich muss hier auch sagen, die Ängste hat auch Bedenken oder die Blackbox konnte natürlich auch mein Partner ganz gut nehmen, weil er natürlich schon 25 Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit hatte. Das heißt, es war ja keine Neugründung. Durch die Unternehmensgruppe, die ganz einfach in die Urska mit eingebettet ist, hatten wir natürlich auch andere gestalterische Möglichkeiten. Das muss ich auch ganz offen sagen. Da bin ich auch sehr dankbar drüber.
Das heißt also, du warst auch in deiner Entwicklung der Urscare GmbH frei. Also die Freiheit war da. Wie seid ihr da rangegangen? Wie kann man aus 3 Mitarbeitern jetzt 170 machen?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Ich kann mich erinnern, dass ich so an Tag 3 in Leipzig im Büro saß und habe dann überlegt, na Ronny, wie machst du das jetzt? Uns war von Anfang an klar, dass wir das auch größer gestalten wollten. Wir wollten das jetzt nicht nur in Leipzig machen oder in Sachsen, sondern schon, das war klar.
Das war von Anfang an, war das auch im Gespräch am Wochenende, wo gehen wir hin? Das war schon
richtig.
Also das heißt, ihr habt schon diese Vision gehabt, die Größenordnung zu entwickeln.
Dass es so eine Dynamik und so eine Größe nimmt, das hätten wir nicht für möglich gehalten. Aber wir hatten uns im Kopf nicht reglementiert. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und wobei ja natürlich schnelles Wachstum auch immer, zu schnelles Wachstum ja auch durchaus Schwierigkeiten bereiten kann, dass du nicht immer alle mitnimmst.
Ja.
Ist das bei euch passiert?
Jein, möchte ich sagen. Da muss ich vielleicht ein Stück weit nochmal den Schritt zurückgehen. Wie haben wir mit 3 Leuten angefangen und wie ist alles entstanden? Ich saß, wie gesagt, den Tag 3 im Büro und habe überlegt, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich den Bewerbungsprozess ganz einfach umgedreht. Das heißt also, ich war die ersten Jahre der Hauptrekruter vom Unternehmen. Das heißt, ich bin in die Direktansprache gegangen. Ich habe Leistungsträger vom Wettbewerb angerufen und habe mich beworben. Also mich als Ronny Thiers und die Urscare beworben. Und es waren mit der Erfahrung auch der Jahre zuvor, dass also das Thema Führung, Kommunikation, Leadership, toxisches Führungsverhalten, diese Themen sind in der Pflege und im Homecare-Bereich definitiv ein Thema. Und wir versuchen...
Also das heißt, in der Branche gibt es viele unzufriedene Wundschwestern und sagt man auch Wundbrüder, also wenn es männliche sind, oder?
Der Wundbrüder vielleicht nicht, aber Wundschwestern und Mitarbeiter in der Wundversorgung. Und ich kann gar nicht sagen, wie viel Bewerbungsgespräche ich in den letzten 7 Jahren geführt habe, aber wenn man das rausarbeitet, ist es immer wieder das Thema direkte Führung Vorgesetzter, was Unzufriedenheiten hervorruft. Prozessthemen. Und am Ende des Tages...
Bürokratie, also Prozessthemen, Bürokratie, ja, großes Problem.
Richtig. Und am Ende des Tages das Wohlfühlen, weil wir arbeiten ja hier mit Mitarbeitern in der Pflege, mit Mitarbeitern, die am Patienten arbeiten. Also einen hochempathischen Ansatz haben am Patienten. Und ich glaube, das muss man wirklich verstehen und sehen und all seine unternehmerischen Prozesse und vor allen Dingen Kultur und Kommunikation darauf ausrichten.
Darauf abstellen. Wie ist es dir dann gelungen, also dass die dann nicht gesagt haben, die Mitarbeiter, ja, sie erzählen mir das hat mein Chef mir auch erzählt, aber im Endeffekt ist es nicht so. Wie hast du das Vertrauen dann aufgebaut?
Das ist eine gute Frage, Mike. Das ist einfach passiert, indem man wirklich authentisch das lebt, was man auch wirklich als Vision in der Firma hat.
Also manchmal sagen immer die Leute, du kriegst die Leute, die du verdienst als Chef. Denkst du da dran, dass das so ist? Also man kann ja ein Arsch sein als Chef, ja, dann sind die Mitarbeiter auch nicht so, dass sie sagen, okay. Aber man kann auch anders sein und dann ziehst eben diese Leute auch an. Kann das sein? Findest du das auch so?
Ich glaube, das ist gelungen und der wichtigste Punkt ist immer wirklich komplett authentisch zu sein. Dass der Mitarbeiter keine Überraschung erlebt. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsschlüssel in den letzten Jahren gewesen.
Wo seid ihr jetzt, also wo habt ihr jetzt Dependancen? Nicht nur in Leipzig, hast du gesagt, wo seid ihr jetzt überall?
Also unser Hauptsitz, unser Firmensitz ist in Leipzig. Wir arbeiten mittlerweile bundesweit. Wir haben jetzt in den letzten 1,5 Jahren ja Struktur gestaltet, auch aus heutiger Erfahrung viel zu spät bei der ganzen Dynamik. Das heißt, wir haben 4 Verkaufsregionen, ganz klassisch Nord, Süd, Ost, West. Die werden geleitet von 4 regionalen Verkaufsleitern und die wichtigste Struktur ganz einfach dann unter den regionalen Verkaufsleitern sind unsere Teamleiter, die ja direkt mit unseren Wunschschwestern arbeiten und eben auch für das ganze Wohlfühlen, für den ganzen kulturellen Ansatz, den wir als Vision haben, in der Urscare verantwortlich sind.
Wie erreicht ihr, ich sage, wenn du bundesweit aufgestellt bist, wie erreicht ihr diesen Spirit, der jetzt aus Leipzig kommt? Du bist in Leipzig, dein Geschäftspartner ist in Leipzig in der Apotheke und so. Wie kriegt ihr das hin? dass ihr diesen Spirit, ich sage jetzt mal, in den Norden und in den Süden und in den Westen rübertragt. Wie funktioniert das?
Das ist bei schnell wachsenden Unternehmen, wie das bei uns in der Vergangenheit war, eine wirkliche Herausforderung. Am Ende des Tages geht natürlich alles von uns, von mir aus, wie sich das in die Organisation trägt. Und man muss am Ende des Tages dann auch wirklich vertrauen, dass die Mitarbeiter und gerade die Führungskräfte bei uns im Unternehmen das genauso leben und im Tagesgeschäft mit den Mitarbeitern leben.
Wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen? Trefft ihr euch da einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr? Wie muss ich mir das feststellen? Vorstellen, wie der Spirit rüberkommt.
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich in den unterschiedlichen Hierarchiestufen, wenn ich das Wort so verwenden darf. Mhm. Ja, also ich arbeite ja ganz, ganz eng mit meinem Management-Team zusammen, das heißt also mit allen regionalen Verkaufsleitern. Und die wiederum sehr, sehr eng mit ihren Teamleitern und so bricht sich das sozusagen direkt nach unten.
Also ich habe gesehen bei euch auf der Webseite, da bist du sofort im Bild mit einer Sprachmemo. Mhm. Ja, fand ich schon ganz gut. Und dann sagst du, gute Wundversorgung fängt bei uns selbst an. Darum haben wir eine Unternehmenskultur geschaffen, die Mitarbeiter glücklich macht, wichtig, damit sie Patienten und Partner geben können, was sie brauchen.
Genau.
Also wie gelingt euch diese Unternehmenskultur? Das ist ja etwas, was wirklich die größte Herausforderung ist, wo Mitarbeiter glücklich sind. Damit es jetzt nicht nur plakativ wirkt und sagt, okay, das sagen wir. Wie macht ihr das?
Ja, ich glaube, da muss man direkt erstmal bei unseren Mitarbeitern direkt an der Wunde beginnen und denen ihre Persönlichkeitsstruktur und Motivation verstehen. Ein Mitarbeiter, welcher als Wundexperte, Wundtherapeut arbeitet, hat ein Ziel, dass es dem Patienten eine chronische oder infizierte Wunde hat. Oft ja auch einen sehr schwierigen Leidensweg dahinter hat, dass es dem ganz einfach besser geht, dass die Wunde schnell und gut verheilt. Und Mitarbeiter in der Pflege sind hoch empathisch. Und ich glaube, das muss man als erstes wirklich sehen und daraufhin seine Kommunikation und Unternehmensprozesse hin ausrichten. Da sind wir aber ganz schnell bei dem Thema Kommunikation und Führungsverhalten. Mhm. Da kommen ganz schnell unsere Teamleiter ins Spiel, die eine hohe Verantwortung bei uns im Haus haben, um das Tagesgeschäft mit unseren Wundexperten entsprechend zu gestalten. Und aus den vielen Bewerbungsgesprächen weiß ich ganz einfach, dass Wundexperten keine Vertriebsmitarbeiter sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz existenzieller Unterschied. Wundexperten kann man nicht...
Ja, die arbeiten ja am Menschen.
Und dieses Spannungsfeld auch zwischen, ich sag mal, bei einem schnell wachsenden Unternehmen, zwischen betriebswirtschaftlichen Fakten und Arbeit am Patienten, das gut zu managen, das ist unsere Herausforderung.
Wie kriegt ihr den Spagat hin zwischen dieser Menschlichkeit, die es braucht, und der Bürokratie, die im Hintergrund steckt? Durch die Krankenkassen. Rechnet ihr über Krankenkassen ab? Oder?
Ja, absolut.
Also da kann ich mir vorstellen, dass da immer ein totales Spannungsfeld ist. Ich habe nur 5 Minuten Zeit, mit Ihnen zu sprechen, weil danach muss ich schon wieder zur nächsten Patientin. Wie kriegt ihr das hin?
Na, wir dadurch, dass wir anders abrechnen als wie im Pflegedienst, wo diese Zeittaktung so, ich sag mal, existenziell ist, haben wir ein bisschen mehr oder unsere Mitarbeiter ein bisschen mehr gestalterische Möglichkeiten, ihren Tag und auch die Zeit beim Patienten individueller zu gestalten. Das ist dort ein ganz großer Unterschied. Und dem Mitarbeiter vor allen Dingen die Freiheit zu geben, dass er am Patienten die Zeit hat, die der Patient benötigt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied, den wir gemeinsam gestalten können.
Also ich habe ja mal ein Beispiel recherchiert, mhm, in eurer Branche, wobei das, glaube ich, Pflegedienst ist, aus Holland. Da gibt es ja diese Firma, die haben mal angefangen, jetzt reicht es. Also das war ein Paukenschlag damals und die Firma heißt Burzok oder wie wird es ausgesprochen? Also Nachbarschaftshilfe ist das, glaube ich, übersetzt so ein bisschen. Und die arbeiten komplett, also es waren damals 5 Gründungsmitglieder, sind heute einer der größten Pflegedienste mit 15.000 Pflegern und Pflegerinnen und die arbeiten komplett autark, ohne Management. Ist dir das bekannt?
Das ist mir bekannt. Du hast mir das Buch empfohlen, Mike. Ja. Das weiß ich noch. Ich habe das auch all meinen Führungskräften zur Verfügung gestellt. Und am Ende des Tages in diesen...
Was machen die anders, als wir das hier in Deutschland machen?
Ich glaube, dass die mit Vertrauen arbeiten zu ihren Mitarbeitern. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter genau wissen, was sie tun und selbstständig entscheiden dürfen und können. Mhm. Und das geht einfach nur auch mit Vertrauen in die Organisation.
Ist da die Bürokratie bei uns immer so ein Hinderungsgrund, die Dinge so tun zu können? weil man viel Zeit verbraucht. Verbrauchen die Mitarbeiter, die am Patienten sind, auch viel Zeit in Bürokratie?
Ja, wobei wir möglicherweise nicht ganz dem so unterlegen sind, wie das in anderen Branchen ist. Aber natürlich haben unsere Mitarbeiter neben der therapeutischen Arbeit natürlich auch das Thema Dokumentation und andere Themen dahinter. Und das sind aber auch Sachen, die wir oder an denen wir jetzt gerade aktiv arbeiten, unseren Investitionsstau in der IT-Struktur schnell und gut aufzulösen.
Also schönes Stichwort Digitalisierung. Mhm. Klar, so ein Überbegriff kann ich schon gar nicht mehr hören, aber jetzt arbeitet ihr aktiv am Menschen. Gibt es da irgendwas, was durch KI und Digitalisierung vereinfacht verbessert werden kann?
Also beginnend ja. Das nächste große Thema wird für unser Unternehmen sein, das Thema E-Rezept. In den Apotheken ist es ja schon eingeführt. Für die sonstigen Leistungserbringer, wie wir als Homecare-Unternehmen, soll das E-Rezept zum 01.01.26 eingeführt werden. Aber wie das so ist, auch da wird es zeitliche Verschiebung bis zu einem Jahr, anderthalb Jahren geben.
Erzähl mir mal ganz kurz E-Rezept, dass ich es verstehe. Was passiert da?
Ja, das ist ein ganz anderer Rezeptweg als ganz klassisch. Ne? Früher haben wir ja das Papierrezept vom Arzt mitbekommen und sind damit in die Apotheke gegangen oder man hat es einem Homecare-Unternehmen wie uns gegeben und man hat die Produkte sozusagen oder der Patient hat die Produkte bekommen. Beim E-Rezept bekommt der Patient sozusagen das Rezept auf sein Handy gespielt, überträgt das dann sozusagen der Apotheke. Dort wird es auch digital verarbeitet und er bekommt seine Medikamente. Und die Pflege oder auch die sonstigen Leistungserbringer sind an diese Prozesse jetzt erst nachverlagert angeschlossen. So wie das jetzt aussieht, wird es aber dort nochmal um anderthalb Jahre
Verschiebung gehen. Also E-Rezept ist ein Thema. Gibt es noch mehr digitale Prozesse, an denen ihr arbeitet aktuell?
Wir arbeiten ganz aktiv das ist unser IT-Großprojekt, an einer kompletten neuen Software fürs gesamte Unternehmen, wo die komplette Prozesskette, also wirklich die Arbeit vom Patienten bis zum Innendienst, Auftragsbearbeitung, Rezepttaxierung, Abrechnung mit der Krankenkasse, komplett abgebildet ist.
Gibt es solche Software nicht für eure Branche?
Doch, die gibt es, aber...
Allgemein, oder?
Das ist zu allgemein und wir haben ja als erstes unsere gesamten Prozesse, das war lange überfällig, erstmal überhaupt in einem Lastenheft aufgeführt. Ne? Unsere aktuellen Prozesssituationen, unsere Wunschwelt dagegen übergestellt und mit dieser Wunschwelt sind wir mit den IT-Firmen ins Gespräch gegangen und wollen wirklich, wenn dann das Beste für unsere Mitarbeiter auch wirklich herausarbeiten.
Wenn du jetzt mal so rückblickend, 2018 selbstständig gemacht, damals mit deinem Partner, was war so, ich sag jetzt mal, die größte Niederlage in dieser Zeit und wie bist du damit umgegangen?
Boah, Mike. Die größte Niederlage.
Man guckt ja so selten in den Rückspiegel, ich verstehe schon. Deswegen überrascht dich die Frage jetzt. Man guckt ja immer nur in die Frontscheibe, die ja auch größer ist. Das war jetzt symbolisch.
Naja.
Der Rückspiegel ist kleiner als die Frontscheibe. Deswegen guckt man immer nur nach vorne statt nach hinten. Aber wenn du jetzt mal so rückwirkend betrachtest.
Also Niederlage
ist jetzt vielleicht doch falsch, wo du aber sagst so, oh, das hätten wir vielleicht anders machen sollen. Wir wollen ja auch immer ein bisschen aus den Podcasts was lernen. Deswegen frage ich.
Man muss sagen, es ging 5 Jahre nur berghoch. Neue Mitarbeiter, neue Regionen. Auf diesem Weg waren ja so viele Herausforderungen auch zu managen. Aber die größte Herausforderung ist bis heute, dass die Urscare ja einer permanenten Veränderung unterliegt durch unser großes Wachstum. Und mir persönlich ist ganz besonders wichtig, uns die Mitarbeiter der ersten Stunde immer wieder mitzunehmen, auch von unserem Weg mit zu begeistern. Und wir hatten hier nach 5 Jahren einen größeren Weggang, das erste Mal, wo ich das erlebt habe. Und das hat natürlich auch nochmal zu starken Reflexionen geführt bei dem Thema Kommunikation, Veränderungsmanagement und auch bei einer Eigenreflexion macht man bei der Geschwindigkeit tatsächlich selber alles richtig.
Eigenreflexion, wie bildest du dich weiter? Also auch in deiner Persönlichkeit, wie machst du das?
Wie bilde ich mich weiter, Mike? Jeder Tag bringt mir wirklich so viel. Ich musste so sagen, ja. Ich habe ja in meinem beruflichen Leben sehr viele Fortbildungen besuchen dürfen, was das Thema Führung, Kommunikation, Leadership, Betriebswirtschaft.
Ja, liest du da viele Bücher oder machst du da viele... Gehst du zu vielen Kongressen oder hörst du viel Podcast? Was sind so deine...
Also ich höre Podcast und ich lese und recherchiere zu den Themen wirklich sehr, sehr viel im Internet und suche mir sehr gezielt die Themen raus, die mich in dem Moment wirklich umtreiben und beschäftigen.
Die Urscare GmbH, wenn du heute 170 hast, mach dir jetzt momentan kurz einen Break, Also du hast gesagt, 5 Jahre ging es nur bergauf, 2018, 5 Jahre ist 2023. Gab es da irgendwie einen Knick, wo du sagst, jetzt müssen wir ganz kurz mal einen Break machen und abwarten, jetzt nicht weiter schneller, noch schneller wachsen, ansonsten verlieren wir die Strukturen. War das so eine Zeit, 2023, wo er da irgendwie einen Stopp gemacht hat oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein, Stopp haben wir nicht gemacht. Und es war klar, dass wir nur mit einer vernünftigen und gut besetzten Struktur diese Geschwindigkeit weiter aufrechterhalten können. Und
also das heißt, er geht auch weiterhin die Geschwindigkeit aktuell?
Absolut.
Und weil du gesagt hast, 5 Jahre, da hätte ich jetzt gedacht, 2023, heute ist 25, da gab es irgendwie einen Cut oder wo er gesagt hat, okay, jetzt müssen wir uns kurz mal hinsetzen und überlegen, nicht zu schnell wachsen. Weil zu schnelles Wachstum ohne die Infrastruktur hinterherzuziehen, ist ja immer eine Schwierigkeit.
Das haben wir gemacht. Wir lassen uns dort auch extern begleiten. Auch von dem Coach, den ich viele Jahre kenne. Mhm. Der auch bei uns Inhabern und Geschäftsführern immer wieder bewusst hinterfragt. Und das lassen wir auch zu. Das ist ganz wichtig. Egos beiseite wirklich, sondern dass man wirklich ganz bewusst reflektiert.
Wie oft trefft ihr euch da?
Also wir haben regelmäßigen Austausch dazu. Ich bin alle 2 Wochen in dem regelmäßigen Austausch dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir nehmen uns auch bewusst Auszeiten, sodass ich mit meinem Partner, mit dem Thomas tatsächlich, unser Coach, der lebt in Spanien, dass wir ganz bewusst 3-4 Tage also weg sind vom Tagesgeschäft, weil man dort ganz einfach nochmal ganz anders reflektieren kann. Mhm. Aber wir haben das alles parallel gemacht. Wir haben keinen Stopp gemacht, sondern wir wussten, die richtige Struktur ist jetzt notwendig. Das haben wir gemacht. Und wir haben jetzt, ich möchte das mal so beschreiben, nicht schnelles Wachstum, sondern schnelles und gut organisiertes Wachstum.
Gesundes Wachstum. Ja. Wo seht ihr euch die nächsten Jahre? Also wo soll es hingehen? Jetzt 170 Mitarbeiter, deutschlandweit aufgestellt. Was sind eigentlich, ganz kurz, bevor du die Antwort gibst, gibt es da Wettbewerber, die du beäugst, wo du sagst, die sind ganz spannend, die machen das ganz gut, die machen das auch ein bisschen anders?
Ja, unsere Branche ist ja extrem wettbewerbslastig. Und natürlich gibt es große Wettbewerber von uns. Ja, da ist zu nennen Roddey Wundmanagement, was ich persönlich eine sehr große Erfolgsstory finde, mit über 500 Mitarbeitern. Es gibt die Firma Wundex, die auch bundesweit arbeitet, wirklich auch ein sehr großes und schnelles Wachstum mit sich bringt.
Nimmt das eigentlich immer mehr, ich habe ja 1000 Fragen, aber nimmt das immer mehr zu, die Wundpflege? Hast du da so ein Gefühl vom Trend her?
Ja, absolut. Also das ist ein zweistellig wachsender Markt. Der ist ungefähr 1 Milliarde Euro groß. Und das liegt natürlich daran, einmal an der demografischen Entwicklung. Das heißt, die Menschen werden immer älter. In Verbindung natürlich mit falscher Ernährung, Bewegungsmangel, anderen Quererkrankungen ist das Thema Wunde, also Diabetes, Wunde und alles im Allgemeinen.
Also Wundpatienten sind jetzt durch falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, als es vielleicht früher war.
Ob ich das fachlich jetzt so richtig herleiten kann, Mike, das möchte ich gar nicht so.
Aber das, ne? war jetzt die Aussage.
Kein Wundspezialist, aber Fakt ist, dass durch die demografische Entwicklung, durch das Thema Bewegungsmangel, durch das Thema falsche Ernährung, das Thema Diabetes ein großes Thema ist und das immer mit Thema Wunde dann verbunden ist.
Und nochmal jetzt Zukunft, wo seht ihr euch so in den nächsten 5 Jahren?
Also wir gehen unseren...
Mach's mal an der Anzahl der Mitarbeiter vielleicht fest oder sagst du, nee, da diskutiert, wer kommt, der kommt.
Nein, wir wollen natürlich die Region ganz gezielt ausbauen. Wir suchen die richtigen Mitstreiter, die gut auch zu uns passen.
Wo sollen die sich melden, falls der ein oder andere zuhört?
Ja, über alle Kanäle ist das ja bei uns möglich. Über unsere Webseite, per WhatsApp. Wir haben einen WhatsApp-Button, da kann man direkt Kontakt aufnehmen mit unserem Recruiting und über alle Kanäle. Oder auch mich persönlich anrufen. Alles ist möglich. Oder über bewerbung@wurskia.de.
Ihr habt das ja auch relativ stark auf eurer Webseite, auf der Hauptwebseite, auch propagiert. Wunschzielgehalt, 30 Tage Urlaub. Also da sind schon einige Punkte dabei, wo ich sage, wow, die Grundvoraussetzungen sind schon mal gut gegeben. Was ist ein Wunschzielgehalt? Wie definiert ihr das?
Ja, das kann man hier jetzt nicht in Beträgen sozusagen vielleicht kommunizieren, sondern wir gucken natürlich, dass wir immer jede individuelle Bewerbersituation abholen und besprechen. Und es gibt ja immer individuelle Vorstellungen. Und in einem festen Rahmen gibt es dort natürlich Gestaltungsmöglichkeiten, wie bei jedem Unternehmen.
Ronny, mein Guter, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche euch, dir und deinem Partner natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich selber muss sagen, vielleicht zum Abschluss, hatte ja durch meine Knie-OP auch die Erfahrung mit euch gemacht. Ich sag mal, die Wundschwester, die Jule, war hervorragend. muss ich sagen, hier bei mir im Büro gemacht. Und dann konnte ich zugucken, wie die Wunde zuging. Also das war wirklich sensationell. Das ist wie ein kleines Geheimpflaster, was die da immer genommen hat. Keine Ahnung, was ihr da rein habt, was ihr da habt. Das ist wirklich sensationell. Und ich wünsche natürlich dir und wie gesagt deinem ganzen Team weiterhin viel Erfolg, gutes Wachstum und dass ihr die Patienten liebt und schätzt und dass alles gut wird. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Mike.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.